Die Frau Magister Dr. Eva Wanik vorzustellen, hier in diesem Ort, ist ja fast nicht notwendig. Sie ist die Repräsentantin unserer Forschungsgruppe hier am IWK, was natürlich auch der naheliegende Grund ist, warum wir hier eben uns so heimisch fühlen können. Und sie wird im Zuge ihrer relativ langen theoretischen Arbeiten über Sprache und Linguistik und Sprachen- und Zeichentheorie heute ein Referat mit einem etwas geänderten Titel im Verhältnis zu dem Programm vortragen, nämlich Sprache und visuelle Darstellung und der Untertitel einige zeichentheoretische Überlegungen aus philosophischer Sicht. Bitte schön.
Danke. Ja, also wie gesagt, der Titel hat sich etwas verändert. Wichtig ist mir auch sozusagen die Sichtweise, die ich auf das Verhältnis von Sprache, Bild und visueller Darstellung werfe, nämlich aus philosophischer Sicht. Also ich bin keine Sprachwissenschaftlerin, aber ich schaue mir diese Beschreibungen an, wie gesagt, aus philosophischer Sicht. Heute möchte ich einige Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und visueller Darstellung entwickeln. Und dabei werde ich vom Verhältnis Sprache und Bild einmal als Gegensatz ausgehen, um diesen Gegensatz dann zu problematisieren und das Verhältnis beider auf einer zeichentheoretischen Ebene zu verorten. Auf den besonderen Fall der Visualisierung werde ich in diesem Kontext abschließend zu sprechen kommen, und zwar exemplarisch anhand einer ikonografischen Skizze, die der Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure anfertigte, als er das Verhältnis von Sprache und Denken anschaulich machen wollte. Dieses Beispiel bezieht seine illustrierende Kraft nicht etwa über eine gelungene Abbildung der Bestandteile, die er selbst bestimmt, sondern vielmehr über einen metaphorischen Verweis, ein Aspekt, der im Rahmen unserer Tagung zur Visualisierung, wie ich meine, nicht unerwähnt bleiben sollte. Insgesamt handelt es sich bei meinen Überlegungen um eine Reflexion des begrifflichen Werkzeugs, wenn man so will, das wir immer wieder dann einsetzen, wenn wir Begriffe wie Sprache, Bild, Zeichen, Schrift, Lautliches, Visuelles oder Visualisierung für die Analyse von kulturwissenschaftlichen Phänomenen erläuternd heranziehen, wo jedoch oftmals im Dunkeln bleibt, wie diese zentralen Kategorien der Analyse selbst zu denken sind. Der Blick auf die begrifflichen Grundlagen scheint mir jedoch lohnend zu sein, da die Reflexion der eigenen Voraussetzungen mit den interpretativen Fähigkeiten und Anwendbarkeiten Hand in Hand geht, so hoffe ich zumindest. Ja, zuerst einmal das Verhältnis Bild und Sprache. In diesem Sinne, also mit Blick, wenn man so will, auf die eigene begriffliche Werkzeugskiste, kehre ich zur eröffnenden Frage zurück, inwiefern sich nämlich Bild und Sprache unterscheiden. Diese Fragestellung bewegte die abendländische Philosophie nicht zufällig immer wieder, da sowohl die traditionelle Wissensvermittlung über das Medium Buch als auch die neuen Medien auf den Einsatz dieser beiden Zeichenphänomenen zentral beruht und diese bei der Wissensvermittlung eine dementsprechende wichtige Rolle spielen. Auch innerhalb der modernen Theorien der Erkenntnis, Wahrnehmung, Kognition oder Semiotik bilden sie eine zentrale Themenstellung. Ich werde mich diesem Verhältnis über einige semiotische Aspekte annähern. Semiotik in diesem Sinne, sozusagen was Bedeutungskonstruierung heißen mag. Zum einen zum visuellen und auditiven Wahrnehmungsmodus, die Verschiedenheit von Bild und Sprache, aber auch ihre Komplementarität zwischen den sprachlichen und bildlichen Zeichen kann vor allem damit verbunden werden, dass sich an beide Zeichentypen ein unterschiedlicher Wahrnehmungsmodus bindet, über den wir sie rezipieren. Die Sprache ist dem Auditiven verbunden und damit an ein Medium gebunden, das sich über die Lauterzeugung am Zeitlichen orientiert, wodurch die in der Zeit verlaufende lineare Struktur des Sprechens maßgeblich als Abfolge erlebt wird. Anders das Bild, das sich über die visuelle Wahrnehmung erschließt, und das folglich nicht nur zweidimensionale, sondern auch räumliche Aspekte bzw. Gestaltungsmöglichkeiten beinhaltet, sodass die mediale Konstitution hier nicht auf einem Nacheinander, sondern auf einem Neben-, Unter- und Übereinander von Zeichen beruht. Die Gegenüberstellung von hier Sprache im Sinne der zeitlichen Ausdehnung von Zeichen und ihrer auditiven Wahrnehmung als lineare Abfolge gegen dort Bild als etwas, das einer Anordnung im Raum folgt und zur visuellen Wahrnehmung führt, muss freilich als eine nur vorläufige bzw. zu problematisierende These begriffen werden, denn nicht nur die Komplementarität von Sprache und Bild mitbedacht werden muss, sondern auch die komplexen Formen ihres Ineinandergreifens, wie wir sie insbesondere zum Beispiel vom Film und den digitalen Bildmedien kennen, was schließlich gegen eine strikte Trennung von Bild und Sprache spricht. Beim Film haben wir ja einerseits auf der Produktionsebene einzelne Bilder, Kader, also Bilder, wirkliche stehende Bilder, sowie eine auf der Tonspur aufgenommene lautliche Abfolge in der Zeit, Sprache, Geräusche, Musik, sodass wir hier von einer bedeutungsgemäßen Ergänzung von zeitlichen und räumlichen Zeichen sprechen können und darüber hinaus durch die Simulation von bildlichen Bewegungsabfolgen, den sogenannten bewegten Bildern, zusätzlich zum Ton eine wahrnehmungsbedingte Verschränkung von räumlichen Zeichen in der Zeit haben. Zu fragen wird demnach nicht sein, ob sich eine gegensätzliche Auffassung von Sprache und Bild durchgängig verifizieren ließe, sondern vielmehr, inwieweit das gegensätzliche Absetzen beider Zeichentypen hier theoretisch vorläufig notwendig ist, um die Gegensätze dann anhand ihrer ergänzenden Beziehungen zueinander sowie durch das immer schon konstitutive Beteiligtsein am jeweils anderen ineinander überzuführen. In anderen Worten, es wird zu fragen sein, inwiefern sich Bild und Sprache ergänzen, worin der Anteil des Bildhaften in der Sprache besteht und umgekehrt, wo die Sprache zum Bild wird, ohne dabei allerdings aus den Augen zu verlieren, wo Grenzziehungen zwischen beiden verlaufen. Das ergänzende Verhältnis von sprachlichen und visuellen Zeichen kennen wir aus unserem alltäglichen Gebrauch, in etwa was es bedeutet, wenn ich diesen oder jenen Satz sage und ihn mit der oder der Geste oder auch mit dem Gesichtsausdruck bekräftigend unterstreiche oder konterkarierend verwende. So kennt jeder den bedeutungsgemäßen Unterschied, wenn zum Beispiel der Satz »Ich achte Ihre Meinung zu dieser Frage sehr« mit einem spöttischen Lächeln und einem abschweifigen Blick in das Publikum unterlegt wird oder mit einem ernsthaften, aufrichtigen, tiefen Gesichtsausdruck, der dem Angesprochenen gilt. Reflexiv bzw. bewusst eingesetzt wird das ergänzende Verhältnis von sprachlichen und visuellen Zeichen, zum Beispiel im Theater, wie über die Relation Bühnenbild und Text, oder etwa in den Printmedien, wo der vielschichtige, komplementäre Gebrauch von Text und Bild gut dargelegt werden kann. Auch wenn es sich hier um aufgezeichnete Sprache handelt, kann sie über einen mehr oder weniger bewussten Einsatz das prinzipielle Ineinanderwirken von Wort und Bild gut deutlich machen. Bilder illustrieren Texte oder Texte kommentieren Bilder, wobei hier manchmal die Information des Textes wichtiger ist, manchmal die Information des Bildes dominiert. Grundsätzlich lassen sich mit Winfried Noeth drei Gesichtspunkte der Text-Bild-Beziehung unterscheiden. So kann man unter einem syntaktischen Gesichtspunkt die Formen des räumlichen Nebeneinanders von Bild und Text untersuchen. Von einer pragmatischen Perspektive aus können die Formen der Bezugnahme des Verweisens und Zeigens von Text zum Bild und von Bild zum Text hin untersucht werden. Und unter einem semantischen Blickwinkel kann man den Beitrag des einen zum anderen Medium im Rahmen einer Gesamtbedeutung befragen. Redundanz, Komplementarität, Mehrdeutigkeit, Kontradiktion sind hier einige der Hauptklassen, über die die semantische Text-Bild-Beziehung analysiert werden kann. Die drei dargelegten und unterschiedlichen Zugangsweisen, die komplementären Beziehungen zwischen Bild und sprachlichen Text zu erfassen, zeigen auf, wie sehr der Einsatz beider Medien bedeutungsspezifisch verknüpft sein kann. Will man bei der bedeutungsspezifischen Verbindung von visuellen und sprachlichen Zeichen nicht auf der Ebene der sich ergänzenden Beziehungen von Bild und Text stehen bleiben, so wird man darüber hinaus nach den immer schon zeichengemäßen konstituiert sein des visuellen und sprachlich-lautlichen im jeweils anderen Fragen. Oder anders formuliert, birgt die Sprache nicht selbst bildhafte Komponenten in sich oder tut sie das keineswegs? Bei diesen Überlegungen möchte ich mich auf das visuelle Konstituiertsein von Sprache beschränken, da das Thema dieses Vortrags sich auf Sprache und visuelle Darstellung konzentriert. Freilich wäre umgekehrt die Frage, nämlich inwiefern auch Bilder immer schon bestimmte Sprachen sprechen, von großem Interesse. Sie kann hier jedoch aus zeitlichen Gründen nicht behandelt werden bzw. nur angedacht werden. Wo also ist die Sprache ein Bild? Ein Bereich, der es erlaubt, diese Frage eindeutig zu beantworten, umfasst jene Fälle, wo die lautlichen und morphemischen Einheiten der Sprache in grafische Zeichen übersetzt werden. Ein Phänomen, das wir als Verschriftlichung kennen. Schrift kann also als ein Phänomen bezeichnet werden, wo Lautliches in bildliche Zeichen umgesetzt wird, wobei diese Umsetzung sich entweder an eher ikonografischen Zeichen, Piktogrammen oder Ideogramme orientieren kann, die auch semantische Motive aufweisen, wie zum Beispiel die ägyptische Schrift, oder an der lautlichen Abfolge der Konsonanten und Vokale, wie sie unsere sogenannte Buchstabenschrift, lateinische Schrift, über eine arbiträre Regelung sucht. Wie breit auch immer hier das Spektrum von Piktogrammen mit morphemisch-semantischen Übersetzungsmotiven der Ähnlichkeit bis hin zu den an den einzelnen phonetischen Einheiten hin orientierten Repräsentationen der Buchstabenschrift sein mag, ein gemeinsamer Aspekt bei beiden Schriftsetzungen scheint mir da wie dort wichtig zu sein, nämlich dass alle diese Schriften, obwohl sie qua skriptoraler Aufzeichnungstechnik dem bildlichen Medium verschiedentlich verbunden sind, den linearen und zeitlich abfolgenden Charakter der lautlichen Sprache auf visuelle Weise wiederzugeben versuchen, nämlich als eine sequenziell abfolgende Zeichenkette, sei ihr Verlauf nun von rechts nach links gerichtet wie in der lateinischen Schrift, von links nach rechts wie in der arabischen oder von oben nach unten wie zum Beispiel in der chinesischen Schrift. Zusammenfassend kann man die Schrift als Übersetzung von sprachlichen Einheiten in visuelle Zeichen bestimmen, deren Elemente wir in dem besonderen Fall der skriptoralen Übersetzung des buchstäblichen Grapheme nennen. Schrift kann in diesem Sinne wohl auch als ein Bild der Sprache bezeichnet werden, doch da es sich hier in erster Linie um eine nachträgliche Übersetzung zum phonematischen handelt, klärt sie nicht wirklich das immer schon Verschränktsein von Sprache und Visuellem auf, sondern stellt vielmehr eine Möglichkeit dar, unter konventionellen Regeln lautliche Zeichen in visuelle zu verwandeln, sodass wir die Schrift als eine besondere Visualisierungstechnik bezeichnen können. Zur Vorrangigkeit von Sprache und Schrift, bei der da geht es nicht ein, aber können wir vielleicht dann noch in der Diskussion sprechen. Will man jedoch den Anteil der sprachlichen Zeichen am visuellen auf der eigenen sprachlich-medialen Ebene bedenken, so wird man nicht umhin kommen, diesen Momenten im sprachlichen Mechanismus selbst nachzuspüren. Hierzu könnte man einbringen: Erstens, dass die Sprachen auf der lexikalischen Ebene zumindest ein Wort besitzen, das bildliche Zeichen bezeichnet und dieses somit Bestandteil des eigenen sprachlichen Zeicheninventars ist, wie zum Beispiel im Deutschen das Wort Bild oder Visuelles. Zweitens, und das scheint mir jetzt wichtiger zu sein, dass viele morphologische und lexikalische Einheiten in der Sprache per konventioneller Regelung Assoziationen erlauben, die im weitesten Sinne dem visuellen bzw. bildlichen zugehören. So zum Beispiel die wie auch immer sehr schemenhafte, aber doch auch bildliche Assoziation zu einer Lautfolge wie zum Beispiel Tannenbaum. Ich habe mir auch überlegt, ob prinzipiell sozusagen diese bildhaften Assoziationen nicht nur das Morphemische betreffen, das sind jene Einheiten, die bereits Bedeutungen haben, also das können größere Silben sein oder ganze Worte, sondern ob nicht bereits sozusagen auch Buchstaben einzelne bildliche Assoziationen erlauben würden. Es hatte eine Studie gegeben um die Jahrhundertwende, bei der Saussure sogar anonym mitgemacht hat und beschrieben hat, dass er die und die Vokale, also mit den und den Farben besetzt. Ich glaube, das I und das E waren gelb und weißlich-violett besetzt. Buchstaben in anderen Farben, ein Phänomen, das durchaus immer wieder vorkommt. Dadurch, dass es aber jetzt nicht allgemein verbindlich ist, also ist es für sozusagen den Bereich der Sprache, glaube ich, nicht ausschlaggebend, sondern würde sozusagen in den Bereich des Individuellen fallen. Und darum möchte ich sozusagen auf der morphemischen Ebene, wo die Regelung ganz klar geregelt ist, sozusagen welche Zeichen verbinde ich sozusagen mit welchen Assoziationen bleiben. Ja, die in einer Sprachgemeinschaft assoziativ geregelten, visuell konstituierten Bestandteile einiger sprachlicher Elemente, bei den Morphemen, und ihr Verbundensein mit Erinnerungen, die sich an Bildhaften orientieren, kann, wie wir aus unserem täglichen sprachlichen Gebrauch wissen, nicht geleugnet werden. So lassen sich gemäß der Konvention in der deutschen Sprache zum Wort Tannenbaum mehrere visuelle Schemata assoziieren, wie zum Beispiel Baum mit grünen Nadeln bzw. eine gezackte Baumsilhouette, die dreieckig von oben nach unten verläuft und breiter wird. Gleichzeitig gilt es hier, darauf hinzuweisen, dass sich zur Lautvorstellung Tannenbaum, also jetzt wirklich die laute Tannenbaum, die im Deutschen möglichen Bedeutungsassoziationen nicht in den genannten visuell erzeugbaren Schemata erschöpfen, sondern auch mit Assoziationen verbunden werden können, die das Visuelle nicht tangieren, wie zum Beispiel ein harziger Geruch oder die taktile Erfahrung, wie es sich anfühlt, von einer spitzen Tannennadel in die Haut gepikst zu werden. Weiters erschöpfen sich die möglichen Assoziationen zu diesem Wort auch nicht in den unterschiedlich sinnlich, das heißt leiblich erfahrbaren Bereichen unserer Lebenswelt, wozu die Erfahrung hinzuzuzählen wäre, zu wissen, wie es ist, wenn man durch einen Wald geht oder das Rauschen von Baumwipfeln des Windes erkennen zu können, sondern diese sozusagen auf der leiblichen Ebene zu situierenden Assoziationen verschränken sich auch mit unseren kulturellen oder sozialen Praktiken, wie im Falle des Tannenbaums, das zum Beispiel wäre, wenn ich Assoziationen damit einbringe, die um das Wissen kreisen, wie man aus einem winterlichen Nadelbaum, der aus dem Wald kommt, einen Weihnachtsbaum macht. Diese den sinnlich-kulturell erfahrbaren Bereich zugehörenden Assoziationen sind weiters mit dem Wissen und damit relevante kategoriale Unterscheidungen verbunden. Zum Beispiel mit dem Wissen, dass es sich hier um eine entsprechende begriffliche Hierarchie handelt, die hinauflaufend die Reihung Tannenbaum, Nadelbaum, Baumpflanze, Lebewesen ergibt oder die kategorialen Differenzen auf der Ebene des Tannenbaumes selbst die entsprechenden anderen nadeligen Varianten im Deutschen anbietet. Neben der Tanne wären dies etwa Fichte, Föhre, Eibe, Lärche und so weiter. Oder die oppositiven kategorialen Differenzen wie Tannenbaum, Laubbaum, Obstbaum oder auch breiter Baum, Wald, Gebüsch, Blume, Gras. Alle diese hier genannten kategorialen Unterschiede rund um den Tannenbaum lassen erkennen, dass sich mit den unsprachlich zur Verfügung stehenden Assoziationen auch ein Wissen um die logische Dimension semantischer Einheiten verbindet, wonach zum Beispiel der Begriff Baum semantisch größer ist als jener des Tannenbaumes bzw. Baum wiederum kleiner als Pflanze oder Lebewesen. Gleichzeitig können alle diese genannten paradigmatischen Assoziationen, die mit Saussure gesprochen auf der Seite des Signifikats, also der bezeichneten oder wenn man so will mehr inhaltlichen Seite des Zeichens verlaufen, auch mit lautlichen Vorstellungen, die auf der Seite des Signifikanten, der bezeichnenden Seite des Zeichens verbunden werden, wodurch zur Lautfolge Tannenbaum Lautfolgen assoziierbar werden, wie zum Beispiel Mannentraum, Tannentraum, Kannenzaum. Was diese Assoziationen nun für mich individuell im Sinne eines freien Gleitens von Signifikanten heißen mögen, wäre freilich nicht mehr die Sache eines allgemeinen sprachwissenschaftlichen Interesses. Denn hier interessiert die allgemeine Konvention und diese ist aufgrund der vorhandenen lautlichen Ähnlichkeitsbeziehungen zu Tannenbaum gegeben. Anders würde es sich freilich aus Sicht der Psychoanalyse verhalten, wo die von mir hergestellten lautlichen Assoziationen wie Mannentraum, Pannentraum, Kannenzaum sicherlich als höchst aufschlussreich für mein individuelles Begehren gedeutet werden könnten. Diese Überlegungen lassen darauf schließen, dass gewissen sprachlichen, nämlich lexikalischen Einheiten sehr wohl die Assoziation von visuellen Merkmalen eigen sein kann, sodass letzte durchaus als ein für die Sprache, also die visuellen Assoziationen, durchaus als ein für die Sprache auch konstitutives Moment begriffen werden können. Wie gleichfalls jedoch zu sehen war, beschränken sich die mit der Sprache verbindbaren Assoziationen nicht allein auf visuell herstellbare Merkmale, sondern können jeder der fünf Wahrnehmungsweisen Taktilität, olfaktorisches, auditives, gustatorisches, visuelles verbunden sein. Es ist hier gleichfalls äußerst wichtig, darauf hinzuweisen, dass mit den entsprechenden Assoziationen ein kategoriales Wissen verbunden ist, das sich nicht im sinnlich Erfahrbaren erschöpft, sondern logisches Wissen impliziert. Weiter soll hier erwähnt werden, dass das Wissen um die kategoriale Dimension eines Wortes nicht nur logische Relationen umfasst, das heißt zu wissen, welcher Begriff semantisch kleiner oder größer ist, sondern zutiefst auch der Ausdruck unseres begrifflichen, kulturellen und sozialen Unterscheiden ist. Gerade letztes, das kulturelle und soziale Unterscheiden im Begriff, nämlich die Dimension, die hier zum Tragen kommt, mag bei einem Wort wie Tannenbaum nicht besonders deutlich werden. Eine umso größere Rolle spielt sie jedoch bei jenen Begriffen, die das menschliche selbstverständlich oder die soziale und kulturelle Ordnung selbst betreffen, wo umgekehrt die Assoziation von sinnlich erfahrbaren Merkmalen wiederum unwichtig sein wird, wie zum Beispiel bei Worten wie Vernunft, Bruttosozialprodukt, Ehre oder Prestige. In diesem Sinne hat der Philosoph Hans-Julius Schneider zu Recht darauf hingewiesen, dass Sprache nicht als ein Transportmodell begriffen werden darf, wo das lautliche Element nur als der in den Sprachen verschiedentlich geregelte Ausdruck eines bereits im Geiste vorhandenen mentalen Bildes wäre, das unabhängig von den Sprachen allen Menschen über die sinnliche Erfahrung universell zugänglich wäre. Der Umstand, dass die sprachlichen Gegenstände sich keineswegs in der erinnerbaren sinnlichen Erfahrung erschöpfen, sondern ebenso mathematische, logische, grammatikalische, poetische oder mythologische Größen bezeichnen können, spricht eindeutig gegen eine Auffassung, die Sprache als ein Transport- oder Abbildungsmodell von ihr vorhergehenden, präexistierenden Bildern des Mentalen oder der Außenwelt begreift. Also eine mathematische, logische, grammatikalische, poetische oder mythologische Größe im Sinne vom Gegenstand der Sprache wäre zum Beispiel die Null, die Wahrheit, der Genus, das Anagramm, das A und Z oder der Engel. Ich denke mal, was mir hier wichtig war, ist aufzuzeigen, dass sozusagen die visuell erzeugbaren oder assoziierbaren Merkmale wohl Bestandteil sind, aber dass man aufpassen muss, dass die Sprache damit sich darin keineswegs erschöpft zum einen und zum anderen, dass dieser Bezug also sozial, das heißt über Konventionen geregelt ist und zugleich ganz eng vernetzt ist mit einem kategorialen logischen und kategorialen sozialen Wissen. Und erst in dieser Vernetzung sozusagen Teil an der Sprache haben kann. Betrachtet man also die Sprache visuell im Sinne von visuell assoziierbaren Einheiten als eigene semantische Merkmale, die der sinnlich erfahrbaren Lebenswelt, dem kategorialen Vermögen, den damit verbundenen logischen Wissen sowie den sozialen und kulturellen Normen verbunden sind, so stellen sie semiologische und das heißt konventionell geregelte und damit auch wieder veränderbare Größen dar. Das heißt, dass sich in ihnen sowohl sozial tradiertes, logisch erschließbares, als auch objektiv ermittelbares und nicht zuletzt individuell erfahrbares Wissen über allgemeine Konventionen verdichtet. Nur in diesem Sinne und nicht etwa im Sinne der von Hans-Julius Schneider kritisierten Auffassung von Sprache als einem Transportmodell von mentalen Bildern, möchte ich mich nun auf eine zeichentheoretische Ebene begeben, um die Aspekte von Sprache und visueller Darstellung auch hier kurz zu verorten. Hierzu wende ich mich dem Zeichenmodell zuerst bei Saussure zu. Die Einheit des sprachlichen Zeichens besteht nach Saussure aus zwei verschiedenen Bestandteilen, nämlich aus einer bezeichneten Seite, Signifikant, und einer bezeichneten Seite, Signifikat. Die Verbindung beider, so hat Saussure hervorgehoben, ist arbiträr, also weitgehend unmotiviert, was so viel heißt, wie sie beruht auf keiner Ähnlichkeit, sondern wird allein von der Sprachgemeinschaft festgelegt Die Sprachgemeinschaft muss sie streng befolgen, auf dass Kommunikation gelingen kann. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Verbindung sich in der Zeit immer wieder ändert. Die Verbindung von Signifikat und Signifikant ist damit keine natürliche, sondern entspricht der Regelung einer bestimmten Sprachgemeinschaft, bei der ein einzelnes Mitglied nicht die Kraft hat, den Konsens der regelnden Übereinkunft zu verändern, da sich Bedeutungsveränderungen nur vor dem Hintergrund einer Mehrheit vollziehen kann. Ich möchte jetzt kurz Skizzen zeigen, wie er sich das vorstellt. Das wäre sozusagen eine Nomenklatur, die davon geht, also die zeigt einmal von vornherein auf, dass die falsch wäre. Das wäre sozusagen ein Modell von Sprache als abbildendem Medium beziehungsweise einem Transportmodell, wo es fixe, fertige Bilder gibt, denen dann sozusagen nur mehr das entsprechende Wort zuzuordnen wäre. Also das ist genau das, was er nicht will und was, wie ich finde, auch Hans-Julius Schneider zu Recht kritisiert. Saussure setzt an und sagt, wir müssen das Zeichen sozusagen als zwei Bestandteile auffassen, die Verbindung der beiden keine natürliche ist, sondern eine sozial geregelte. Und hier, das habe ich mitgenommen, also hier nennt das noch Vorstellung und Lautbild, später nennt das dann Signifikant und Signifikat, visualisiert er, indem er sozusagen neben der Lautvorstellung einen Vorstellungsaspekt einbringt, der bei ihm in diesem Fall jetzt ein visueller ist. Bei dem Sprachmodell von Saussure ist aber festzuhalten, dass zwar sozusagen das Zeichen in sich so konstituiert wird, dass diese beiden Seiten sozusagen aneinander heften und sich alle Mitglieder in einer Sprachgemeinschaft an diese Regelung halten müssen. Sie werden aber auch von allen anderen Zeichen bestimmt, die es in einem bestimmten Sprachsystem, also das wäre eben das Deutsche, da unten das Lateinische, vorhanden sind, und diese Relationen der Zeichen zueinander sind in den Sprachen unterschiedlich. Das heißt, man könnte so sagen, die Schnittmuster, wie Begriffe gesetzt werden, können in den Sprachen manchmal auch unterschiedlich geregelt werden. Ein weiterer Bestimmungspunkt seiner Bestimmung des Zeichens ist der assoziative Wert. Hier zeigt er uns ein Wort, nämlich Belehrung, welche unterschiedlichen Assoziationen sich sozusagen um dieses Wort gruppieren können und die alle bei der Aktualisierung eines Zeichens den Wert des Zeichens bzw. seine Bedeutung mitbestimmen. Ich habe das versucht, mit dem Beispiel vom Tannenbaum ein bisschen einzubringen. Also es gibt da sozusagen einen Bereich, der auf der lautlichen Ebene sozusagen zu verankern wäre, wie zum Beispiel Bekehrung, Bescherung, Bewährung. Das war eben ein Mannentraum bzw. ein Pannenraum oder diese Geschichten. Und sozusagen, man kann sie sozusagen auf einer grammatikalischen Ebene abwandeln, wo es zu einer Verbindung von formalen und inhaltlichen Aspekten kommt. Und die anderen, Erklärung, Beschreibung, Vertreibung, wäre auch so ein Fall, wo es zu einer Verknüpfung von formalen und inhaltlichen Aspekten kommt. Nur Erziehung, Unterricht, Ausbildung wäre sozusagen diese kategoriale Ebene, auf der ich, wo ich die Hierarchien beim Tannenbaum hinauf und hinunter gegangen bin. Also sozusagen in diese, und da können sozusagen visuelle Merkmale eine wichtige Rolle spielen, weil sich zu diesen Begriffen immer wieder solche Merkmale assoziieren lassen. Dass das nicht so einfach wird, zeigt er dann das auf, dass es neben dem assoziativen Wert auch noch einen Wert gibt, der sich sozusagen beim Sprechen selbst konstituiert. Und das ist nämlich, dass wir bei der Lauterzeugung ein Zeichen neben das andere setzen, wobei sozusagen im Sprechen das Setzen, das Danachsetzen und die Abfolge, so vorher, nachher, in der Mitte, die Bedeutung des Zeichens selbst auch nochmal mit konstituiert, was er hier mit diesem Diagramm zu verdeutlichen sucht. Also wir haben sozusagen eine Ordnung, die latent bleibt, und eine, die realisiert wird. Und beides konstituiert den Wert eines Zeichens. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass sozusagen das, und das ist mir wirklich wichtig, weil oft wird er missverstanden als jemand, der so ein ganz einfaches Zeichenmodell hat, wo sozusagen eine fixe Idee einer Lautvorstellung zugeordnet wird, dass diese Idee und auch diese Vorstellung nur dadurch Identität gewinnt, weil sie Teil eines gesamten Zeichensystems ist, das wir mit der Sprache erlernen, über das wir aber bewusst nicht verfügen, sondern aus dem wir beim Sprechen ständig auswählen und das wir im Laufe unseres Lebens immer wieder verändern. Das ist so wie ein Fundus sozusagen. Und erst der Platz dieses einen Zeichens im Gesamtfundus konstituiert sozusagen die Identität des einen Zeichens, also sozusagen auf den Tannenbaum. Wenn es jetzt sozusagen, um beim Beispiel Tannenbaum zu bleiben, jetzt nicht daneben noch die Lerche und ich weiß nicht, das Gebüsch und diese ganzen anderen Kategorien gäbe, dann würde sozusagen die Bedeutung von Tannenbaum sich unweigerlich ändern. Das sind also die Art und Weise, wie sich diese Werte verändern können, sind in der Wortfeldtheorie bereits auch in den 30er Jahren recht schön dargelegt worden. Ja, also nochmal zu seinem Sprachverständnis. Die Beziehung der beiden Zeichenteile zueinander ist arbiträr und damit unmotiviert. Sie sind nicht durch Ähnlichkeit verbunden, sondern allein durch Konventionen geregelt. Wobei auch noch zu erwähnen wäre, dass die Phoneme, also das sind die kleinsten lautlichen, bedeutungstragenden Einheiten, werden sozusagen ihrerseits, also bilden die unterste Ebene, auf der dann die Morpheme sozusagen aufsitzen und die Morpheme selbst, also sind die Silben und Worte, sind dann bedeutungserfüllend. Sozusagen die lautlichen Einheiten selber stehen zwar in bestimmten distinktiven Verhältnissen und Relationen zueinander, sind aber nicht bedeutungserfüllend, sie sind bedeutungstragend. Und diese zweigliedrige Struktur, über die sich die Sprache herstellt, ist ein bestimmtes Phänomen, das sich von dem des Bildes sehr unterscheidet. Bevor ich jetzt noch zum Zeichenmodell bei Peirce komme, möchte ich noch einwenden und damit vielleicht auch eine Brücke zum nächsten Vortrag von Sergius legen, dass dieses Zeichenmodell von Saussure zum Beispiel bei Foucault erweitert wurde durch eine dritte Ebene. Und zwar macht er das in der Ordnung der Dinge, wenn er über das Wissenssystem oder die Ordnung des Wissens in der Renaissance spricht. Er geht zwar hier ein auf Saussure, indem er Signifikant und Signifikat, also das Bezeichnete und das Bezeichnende, analysiert im Sinne, dass es die klassischen Wissensformen konstituiert hätte. In der Renaissance jedoch sagt er, hätte es noch eine dritte Ebene gegeben in diesem Zeichenmodell, die aber dann mit dem klassischen Wissen verloren gegangen wäre. Und zwar nennt er diese dritte Ebene die Konjunktur. Und das ist genau jener Punkt, wo er zwischen der arbiträren Beziehung, also der eben nicht auf Ähnlichkeit beruhenden Beziehung zwischen Signifikat und Signifikant, nun ein drittes Element einführt, das eine Ähnlichkeit herstellen muss zwischen den beiden. Ja. Und er sagt also, was dem magischen Zeichen eigen ist, ist, dass man davon ausgeht, dass zwischen der Bezeichnung und dem Bezeichnenden sehr wohl eine Ähnlichkeitsbeziehung liegt. Und so erklärt man sich auch, dass zum Beispiel Zaubereien wirken können, weil wenn man zum Beispiel über den Namen einer Person verfügt, hat man sozusagen auch Macht, weil sozusagen diese Ähnlichkeitsbeziehung eine Kraft hat, das Objekt direkt sozusagen zu erfassen. Wie gesagt, das war jetzt sozusagen nur so ein kurzer Ausflug. Ein ganz anderes Zeichenmodell, das aber gleichfalls dreigliedrig ist, aber in einem anderen Kontext entwickelt wurde, ist das Zeichenmodell bei Peirce. Peirce entwarf 10 verschiedene Hauptzeichenklassen. Sein Modell eignet sich, wie ich meine, besonders gut für die Erläuterung von sprachlichen und bildlichen Zeichen. Ich möchte jetzt sozusagen für unsere Themenstellung, für meine Themenstellung, auf seine Trichotomie von Ikon, Index und Symbol eingehen. Das habe ich da die drei Begriffe wieder hingeschrieben. die Peirce als die grundlegendste Einteilung der Zeichen überhaupt nennt. Sein Kriterium der Zeichenklassifikation bindet sich dabei an verschiedene Objektrelationen, die Zeichen unterschiedlich herstellen. Ich denke mal, Saussure die Art und Weise, wie Sprache funktioniert, sehr gut mit seinem zweispaltigen Zeichenmodell dargelegt hat, aber er kann letztlich sozusagen nicht erklären, wie denn dieses Bäumchen nun zum Bestandteil des Zeichens wird, beziehungsweise auch nicht, inwiefern Sprache mit unserer lebensweltlichen Erfahrung verbunden ist. Und von diesem Punkt aus, weil sozusagen die Sprache bei Saussure sozusagen völlig dem ikonischen fern ist, also dem bildlichen, denke ich, dass es sehr gewinnbringend sein kann, von dieser Problematik aus sich den Peirce anzuschauen und insbesondere diese Trichotomie von Ikon und Index und Symbol zu reflektieren. Unter Indexikalität, also er entwirft jetzt sozusagen ein ganz anderes Zeichenmodell eben als Saussure jenseits von Signifikant und Signifikat, sondern er entwirft diese grundlegenden Begriffe von Indexikalität, Ikon und Symbol. Und jetzt gehe ich sozusagen auf die drei ein. Unter Indexikalität versteht er die Kategorie des Faktischen, der Realität und der Erfahrung in Zeit und Raum. Sie umfasst alle Arten der Anzeichen. Zu denen die natürlichen Zeichen, die Symptome und Spuren bzw. zum Großteil auch die Signale zu zählen sind. Ihnen allen ist eine Bedeutungsbildung gemein, die sich über eine anzeigende Zeichenqualität herstellt und nicht etwa über die Ersetzung eines Zeichens durch ein anderes Zeichen. Ich denke mal, das ist leicht vorzustellen, das wäre zum Beispiel, wenn eine Wolke auftaucht, dann ist es für uns ein Anzeichen, dass Regen kommen könnte, oder wenn Sie einen Hautausschlag bekommen, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass Sie sich infiziert haben. Wie gesagt, wichtig ist, dass es hier keine Ersetzung gibt und sozusagen das arbiträre Moment auch keine Rolle spielt. Er geht dann weiter zum Ikon. Ikon nennt er jenes Zeichen, das für etwas anderes stehen kann, bloß weil es diesen ähnlich ist. Also hier ist sozusagen die Ähnlichkeitsbeziehung eine ganz wichtige. Das Ikon wird beschrieben als etwas, das an der Charakteristik des Objekts, auf das es sich bezieht, teilhat, beziehungsweise als ein Zeichen, dessen Qualität denen des Objekts ähnelt und in der Vorstellung analoge Empfindungen dessen erregt, dem es ähnlich ist. Als Beispiele für ikonische Zeichen nennt Peirce Porträts, Gemälde, Fotografien, Ideogramme, Metaphern, Diagramme, logische Graphen. Diagramme und logische Graphen zählt er deshalb hinzu zur Ikonizität, weil die Ähnlichkeit abstrakter Relationen oder bloß struktureller Homologien sozusagen in das Ikonische eingeschlossen werden muss, da diese zwar in ihrem Aussehen nach nicht einem Objekt ähneln oder ihrem Objekt ähneln, ihre Ähnlichkeit jedoch aus der Relation der Teile bezogen wird. Ähnlichkeit selbst, also muss man hier schon einbringen, ist natürlich keine objektive oder absolut messbare Größe, sondern hängt letztlich von der Einschätzung des Zeichenbenutzers ab. In diesem Sinne ist die Ähnlichkeit stets eine Frage der Interpretation bzw. des Gebrauchs und bleibt damit offen. Eco zum Beispiel hat aus diesem Grund den Objektbezug des Ikons überhaupt in Frage gestellt und das Ikonische schließlich als nichts anderes als eine kulturelle Konvention begriffen. Und ich denke mal, das wäre jetzt ein interessanter Punkt, von dem man jetzt auch sozusagen die Sprachlichkeit des Bildes denken könnte, weil wenn der Objektbezug im Ikonischen nur mehr Konvention ist, also sozusagen auch nichts anderes wäre als eine arbiträr geregelte Beziehung von Signifikant und Signifikat, dann wird das Bild sehr wohl zur Sprache. Aber das ist jetzt ein Punkt, wie gesagt, der kann in diesem Rahmen nur angesprochen werden, aber wäre vielleicht spannend, wenn man in der Diskussion darauf eingeht. Ja, und die dritte Ebene wäre eben das Symbol, drittere Zeichenklasse. Die entspricht, soweit ich sehen konnte, ganz und gar dem saussurischen Zeichen. Es gibt hier sozusagen eine Beziehung, die nur über Konvention hergestellt wird und rein arbiträr ist und die sozusagen, wo weder das Ikonische noch das Indexikalische eine Rolle spielen. Wichtig ist hier, dass Peirce alle Zeichen über diese Triade denkt, wobei einmal das Ikonische, einmal das Indexikalische und ein andermal das Symbolische dominiert, aber auch die anderen Zeichenbezüge vorhanden sind. So versteht er zum Beispiel, ein Ideogramm folgt nicht nur als ikonisch, sondern auch als symbolisch, weil es neben dem Bildlichen ein konventionelles Schriftzeichen ist. Eine Fotografie sucht folglich auch nicht nur die Ähnlichkeit zum abgebildeten Objekt, sondern muss ebenso als indexikalisch begriffen werden, weil sie im Moment ihrer Produktion dem physikalischen Zwang unterliegt, der Natur Punkt für Punkt zu entsprechen und damit als ein Abdruck der Lichtverhältnisse in den Film gedeutet werden kann. Erwähnenswert scheint mir dabei weiters zu sein, dass wir bei Peirce die Welt und auch uns selbst nur über die ständige Interpretation von Zeichen erschließen. Dieser Prozess wird Semiose genannt, sodass zum Beispiel der Wechsel von der Wahrnehmung lautlich sprachlicher Zeichen hin zu visuell ikonischen wohl eine Änderung des zu rezipierenden Zeichentypus bedeutet. Dabei aber die Zeichenbestandteile einer gewissermaßen unendlichen Semiose, die verschiedenen Zeichenbestandteile gewissermaßen eine unendliche Semiose bilden. Also sozusagen, wir haben das Visuelle, wir haben das Lautliche, wir haben alle möglichen Zeichentypen und wir sozusagen in unserer Weltwahrnehmung, in unserer Eigenwahrnehmung gleiten wir sozusagen von den einen Typus in den anderen. Also auch jetzt, also sagen, wenn man jetzt bedenken will, was wäre nochmal, dass da dieser visuelle Anteil am Sprachlichen, so müsste man sagen, wir haben es hier mit zwei verschiedenen Zeichentypen miteinander zu tun, die in gewissen Punkten miteinander verschränkt sein können oder aufeinander verweisen. Bezieht man die Erkenntnisse oder diese Unterscheidung von Peirce zurück auf den Sprachbegriff, so scheint hier die Dominanz des Symbolischen unleugbar zu sein. Also ich glaube, da wird nicht viel zu rütteln geben, dass die Sprachen im hohen Maße eben arbiträr geregelt sind, wofür ja auch die Vielfalt der Sprachen spricht. Dennoch weist die Sprache bei näherer Betrachtung auch etwas Indexikalisches auf. Zum Beispiel, dass hier jemand da ist, wenn gesprochen wird, beziehungsweise dass hier ein bestimmtes Sprachsystem Anwendung findet und somit eine soziale Tatsache existiert. Aber auch Ausrufe wie Au wären hier zu erwähnen, wenngleich sie auch vom Symbolischen mitbestimmt sind, da zum Beispiel Au nicht zwingend ist, wenn man jemanden zwickt, ne, dass er halt zwar schreit, aber dass sich das eben in der Kombination von A und U organisiert, weil im Französischen würde das Ei, kann es auch Ei heißen. Also es ist auch nicht zwingend, aber es kommt hin. Auch das Ikonische ist der Sprache nicht fremd. Zum Beispiel in den onomatopoetischen Wörtern wie Wow Wow, das für Hund stehen kann, oder Miau Miau für Katze, wo in beiden Fällen durchaus eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Signifikant und Signifikat besteht. Auch diese ist allerdings nicht zwingend, weil, wie wir wissen, Wow Wow könnte man auch mit Wuff Wuff übersetzen und beides würden wir gleich gut verstehen. Und über den Begriff bei Peirce der unendlichen Semiose ließe sich schließlich auch, wie ich meine, sehr gut der Wechsel von den lautlichen Zeichen der Sprache hin zu den visuellen der Bilder als ein Gleiten innerhalb einer unendlichen Semiose begreifen, in der wohl die Dominanz des Ikonischen, Indexikalischen oder Symbolischen sich ändern mag, jedoch im Sinne verwandter und durchaus auch sich gegenseitig konstituierender Bestandteile des Zeichenhaften verstanden werden kann. Womit ich sozusagen jetzt bei dem Punkt angekommen bin, dass den Gegensatz, den ich am Anfang eingeführt habe, dass der jetzt sozusagen vermittelnd aufgelöst worden wäre. Eine andere Konsequenz, von der ich meine, dass die wichtig ist, was diese unendliche Semiose anbelangt, ist, dass damit die Frage nach dem, was denn das Reale ist, ne, was ja immer wieder in unseren allen Köpfen herumspukt, sehr gut beantwortet werden kann, weil wenn ich jetzt gerade zum Beispiel daran denke, an dieses Problem der Sex-Gender-Problem in der feministischen Philosophie, wo eben gefragt wird, inwiefern Sex sehr wohl etwas ist, was es an der Sprache als Körper vorausgeht, dann könnte man einfach sagen, dass das Gender im Sinne von kulturellen Bedeutungen verweist hier sozusagen auf eine Zeichenqualität, die zwar als physische erlebt wird oder sich an physischen Merkmalen festmachen lässt, aber sie werden wiederum nur als Zeichen erfahren oder sind uns nur als Zeichen zugänglich und damit eine Frage der Interpretation. Aber das war jetzt auch so etwas vorweg, was eigentlich in der Diskussion besprochen werden sollte. Ich komme jetzt zum letzten Bereich. Stimmt das von der Zeit auch? Ist okay?
Es bleibt uns gar nichts anderes übrig.
Also, okay. wo ich gesagt habe, ich möchte in diesem Zusammenhang eben noch gern das Problem der Visualisierung ansprechen. Und zwar wende ich mich abschließend einem Versuch von Saussure selbst zu, die Sprache und das Denken als eine formale und soziale Verschränkung zu begreifen. Hierzu bediente sich Saussure einer Visualisierung, um über die visuell erfahrbaren Verhältnisse, sozusagen dem begrifflichen Erfassen, das es noch nicht gegeben hat, näher zu kommen. So stellt er einerseits fest, dass es keine von vornherein feststehenden Vorstellungen gibt und nichts bestimmt ist, ehe die Sprache in Erscheinung tritt. Das ist jetzt sozusagen ein ganz konkretes Beispiel, an dem ich das darlegen möchte. Wollte man das Denken demnach rein hypothetisch aus einem sprachlichen Bezug herauslösen und isoliert fassen, so würde das, Zitat, Denken für sich alleine genommen einer Nebelwolke gleichen, schreibt er, in der nichts notwendigerweise begrenzt ist. Denn psychologisch betrachtet ist unser Denken, wenn wir von seinem Ausdruck durch die Worte absehen, nur eine gestaltlose und unbestimmbare Masse, schreibt Saussure. Er fährt fort, das verschwommene Gebiet des für sich alleine genommenen Denkens zu erörtern und kontrastiert es durch die Laute, die ebenfalls keine festen, umschriebenen Gegenstände der Reflexion abgeben können. Zitat, die lautliche Masse ist ebenso wenig etwas fest Abgegrenztes und klar Bestimmtes. Sie ist nicht die Hohlform, in die sich das Denken einschmiegt, sondern ein plastischer Stoff, der seinerseits in gesonderte Teile zerlegt wird, um Bezeichnungen zu liefern, welche das Denken nötig hat. Zitat Ende. Um das schwankende und nebulöse Terrain, auf dem sich die unbestimmbaren und gestaltlosen Massen der vagen Vorstellungen und Laute gegenseitig berühren und bewegen, anschaulich zu machen, unternimmt nun Saussure einen metaphorischen Spaziergang zum Strand. Angesichts des Wechselspiels der zwei ebenso schwer fassbaren Wasser- und Luftmassen gewinnt er hier über den metaphorischen Vergleich mit der Wellenbildung analoge Einsicht. Er schreibt, man stelle sich etwa vor, die Luft in Berührung mit einer Wasserfläche, wenn der atmosphärische Druck wechselt, dann löst sich die Oberfläche des Wassers in eine Vielzahl von Einteilungen, die Wellen, auf. Diese Wellenbildungen können einen Begriff von der Verbindung des Denkens mit dem Stoff der Laute von der gegenseitigen Zuordnung beider geben. Zitat Ende. Der Vergleich mit den elementaren Kräften von Wasser und Luft, in dessen Dunstkreis die Wellen entstehen, soll dem Leser Einblick in die gleichfalls schwierige Ortung von Sprache und Denken gewähren, nicht zuletzt um anhand der Sprungkraft die Effektivität des Zusammenspiels anschaulich zu machen. Denn angesichts des Phänomens von springenden Wellen stellt sich die Frage, wie man hier beobachtend beurteilen könnte, wo die Anteile der Luft beginnen und die des Wassers enden. So wie man den Wellenphänomen nur über die bewegende Sprungkraft, die durch das Aufeinanderstoßen beider Elemente freigesetzt wird, näher kommen kann, so verhält es sich nach Saussure auch mit der Verbindung von Laut und Gedanke. In seiner Analogie entspricht danach das Wasser, das Element Luft den vagen Vorstellungen des Denkens und berührt eine Wasseroberfläche, die sich hier vertretend für die Lautmasse ausbreitet. Je nachdem, wie stark der Luftdruck auf die Fläche einwirkt, wird er hier ihre Oberfläche unterschiedlich formen und jene Bewegungen erzeugen, die wir Wellen nennen. Übertragen auf das Verhältnis Vorstellung und Lautmasse heißt das, je stärker die vorerst vagen Vorstellungen auf die Lautmasse drängen, umso mehr werden sie diese zur Formierung von identifizierbaren lautlichen Einheiten treiben, die nunmehr ihrerseits als sprachliche Phänomene wahrgenommen werden können. Dazu macht er eine Skizze. das ist jetzt die berühmte Skizze. In einem weiteren Schritt macht er nun das Verhältnis von Laut und Vorstellung, also nachdem er diese Metapher da eingeführt hat, macht er das Verhältnis von Laut und Vorstellung als Diagramm bildlich anschaulich. So stellt er zeichnend die Relation zwischen den vagen Vorstellungen des Denkens, das wäre A, und der Lautmasse B über wellenähnlich verlaufende Linie in schematisierender Weise dar. Saussure zeichnet hier zwei parallele Linien, die horizontal und wellenförmig jedoch nicht komplementär verlaufen, wobei jede der beiden Linien eine Grenze markiert, der weitere kleine Linien folgen, die bei der einen zum oberen, bei der anderen zum unteren Bildrand hin verlaufen und auf diese Weise zwei parallele, aber nicht gleiche Strömungen darstellen. Die obere Linie A steht für das unbestimmbare Feld der vagen Vorstellungen, die untere Linie B vertritt das ebenso unbestimmbare Gebiet der Laute. Beide Grenzlinien sind durch einen Zwischenraum getrennt, der seinerseits von zarten vertikalen Schraffierungen durchquert ist, die sich zwar über die gesamte Zeichnung hinziehen, doch auf der unbeschriebenen Fläche des Zwischenraumes um einiges deutlicher zu erkennen sind. Diese vertikal verlaufende Schraffierungen gliedern durch ihre regelmäßig horizontal abgesetzte Abfolge gleichzeitig den Verlauf der Stromlinien A und B, wodurch beide in kleine Abschnitte aufgeteilt werden. Diese vertikale Abfolge strukturiert in der Skizze die Möglichkeit zur energetischen Verbindung beider Strömungen und stellt damit deren gemeinsame sprachevozierende Kraft dar. Saussure versuchte mit dieser Skizze die Topoes einer begrifflichen Unterscheidung von hier Denken für sich alleine genommen A und dort Lautmasse B grafisch darzustellen. Die konstruierten Gegensätze gleichen sich nicht nur in ihrem stromlinienförmigen Verlauf, sondern stehen in Grenzen an den gemeinsamen Zwischenraum zueinander in Beziehung. In diesen Zwischenraum schreibt nun Saussure den Ort der Sprache ein. Das aber heißt, dass die Sprache in Bezug auf das Denken keine abbildende oder mediale Funktion einnimmt, sondern dass sie über den lautlichen Ausdruck ihrer Einheiten eine vorstellungsgemäße Verbindung zum Denken schafft. Was an diesem Beispiel jetzt besonders interessant ist, das sind, wie ich meine, drei Punkte, nämlich um die Ordnung des Symbolischen aufzuzeigen, und das war, wie Sie ja gesehen haben, das Symbolische passiert ja, also das Symbolische bei Peirce, aber bei Saussure eben die Sprache, basiert auf einer rein arbiträr geregelten Ordnung der zwei Teile zueinander, zeigt er eben jetzt nicht diese Skizze, ja, sondern greift zum einen einmal zu einer Metapher und dann zu einem Diagramm. Also gerade das, was der Sprache sozusagen fremd wäre, seiner Meinung nach. Er schneidet hier nicht die lautlichen Zeichen auf, wie vorher, um diese Bezüge quasi repräsentativ über das, was er als Elemente zuvor bestimmt hat, abbildend nun darzulegen. Das wären eben diese Sachen. Ja. Sondern übersetzt die zuerst in eine Metapher und dann in ein Diagramm, wodurch Ähnlichkeit über die Relation der Bestandteile erzeugt wird. Über dieses visualisierende Verfahren gewinnen seine Erläuterungen einen erklärenden Charakter, indem sie nun etwas sichtbar machen, was zuvor noch unbegriffen war. Mittels Metapher und Skizze stellen sich dann in der Reflexion auch schließlich die rechten Begriffe ein. Also das werden wir dann sozusagen wieder im Sprachlichen. Das Diagramm wäre dabei über die Ähnlichkeit der Relationen zwischen der Teile aufschlussgebend, also Denken, Sprache und wie das Verhältnis zu Denken wäre. Es bildet sozusagen jetzt nicht die Bestandteile ab, sondern macht ein Verhältnis sicher, das dabei wohl eine Rolle spielt, aber jetzt erst sozusagen über die Skizze selbst sichtbar wird. Und in der Strandmetapher, und gleichzeitig bettet er es in die Strandmetapher von Luft und Wasser ein. Die Metapher, sowohl, wenn Sie sich zurückerinnern können an Peirce, der zählt sowohl die Metapher als auch das Diagramm zu den Ikonen. Und zwar insofern, als die Metapher Ähnlichkeit erzeugt durch Parallelität auf der symbolischen Ebene, also durchaus im Sprachlichen bleibt, aber indem zwei sprachliche Einheiten parallel gesetzt werden, Ähnlichkeit erzeugt wird, das ist also sozusagen die Metapher, und das Diagramm zurückgreift auf eine Ähnlichkeit, die jetzt aus der Relation von Bestandteilen zu gewinnen ist, und mit beiden ermöglicht Saussure sozusagen eine doppelte Präzision, um seinem Phänomen der Sprache, das dieser Ordnung offensichtlich nicht verbunden ist, um dieses sichtbar und fassbar zu machen. Bei der Visualisierung, so möchte ich abschließend mit einer These aufwarten, handelt es sich folglich stets um die Übersetzung eines bestimmten Zeichens oder Zeichenkomplexes in ein visuell wahrnehmbares Zeichen oder Zeichenkomplex. Die erläuternde Kraft dieser Übersetzung besteht nun, wie ich meine, nicht in einer möglichst repräsentativen und abbildenden Ähnlichkeitsbeziehung, sondern im Sichtbarmachen jener Relationen, die davor wohl vorhanden, nicht aber als für die Reflexion des Phänomens als wesentlich erachtet wurden. Und im Besonderen eignet sich dafür die Metapher und das Diagramm. Damit bleibt die Visualisierung zwar zum einen der Übersetzung verpflichtet, doch generiert sie zum anderen den Gegenstand des Wissens doch auch wieder neu. Etwas, das übrigens nicht nur für die Visualisierung, sondern umgekehrt auch für die Verbalisierung zutrifft. Danke.